SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen zur Sendung. Silberlocke, so heißt ein Projekt von drei prominenten Politikern der Linken, mit dem die Partei mehr oder weniger gerettet werden soll. Was sich dahinter verbirgt, darüber sprechen wir gleich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jahn. Außerdem wird es um die Krise beim Autobauer VW gehen und das Project 2025, der radikale Umbauplan für die Regierungsapparate in den USA. Alles bis 13 Uhr in der SR Info Bilanz am Mittag.
SR Info.
Gregor Gysi, Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch. Drei Namen, die man wahrscheinlich noch in Umfragen zusammenbekommt, wenn man nach bekannten Politikern der Partei Die Linke fragt. Diese drei haben sich jetzt zusammengetan, um das Projekt Silberlocke zu starten. Quasi eine Rettungsaktion für die vor sich hin darbende Linke, nachdem Ex-Mitglied Sarah Wagenknecht ihre eigene Partei, das BSW, gegründet hat. Vor gut einer Stunde haben die drei auf einer Pressekonferenz das Projekt Silberlocke vorgestellt und unser Korrespondent Uwe Jahn in Berlin hat zugehört und mit ihm konnte ich kurz vor unserer Sendung darüber sprechen. Uwe, es soll darum gehen, die Linke zu retten. Was genau ist denn der Plan der drei?
Es geht ihnen vor allen Dingen darum, die Linke in den Bundestag zu retten. Und das wollen sie so machen, dass sie in ihren Wahlkreisen Direktmandate erlangen. Direktmandat erlangt man dann, wenn man die meisten Stimmen von allen Kandidaten in seinem Wahlkreis bekommt. Das hat Gysi in seinem Wahlkreis Treptow-Köpenick hier in Berlin schon relativ oft geschafft. Bodo Ramelow hat gerade gezeigt bei den Landtagswahlen in Thüringen, dass er das schaffen kann. Da hat er nämlich ein Landtagsmandat in Erfurt direkt gewonnen und der Dritte im Bunde, Dietmar Bartsch, will in Rostock antreten. Da hat er zwar noch nie ein Direktmandat gewonnen, aber immerhin gibt es dort eine linke Oberbürgermeisterin. Das heißt, da gibt es Stimmenpotenzial. Insofern könnte dieser Plan aufgehen.
Also wenn man jetzt mal auf die Umfragewerte der Partei guckt und von den drei Einzelnen, das hast du jetzt schon ein bisschen beschrieben, ist das realistisch, wenn du das jetzt so einschätzt, dass das am Ende dann auch tatsächlich aufgeht?
Also es gibt eine Chance, würde ich sagen, weil eben in diesen Wahlkreisen entsprechendes Wählerpotenzial vorhanden ist. Natürlich gibt es auch Zweifler und Munkler, sag ich mal, die dann sagen, naja, es sind drei ältere Herren. Und gerade bei deren Generation hat die Linke stark verloren und vor allen Dingen Zuspruch, wenn überhaupt bei den Jungen. Die drei argumentieren genau umgekehrt, dass sie genau die Richtigen wären, um jetzt in der älteren Alterskohorte sozusagen nochmal Sympathiepunkte zu sammeln mit ihren Themen. Es geht natürlich um soziale Sicherheit, auch für die, die wenig haben. Es geht um Steuergerechtigkeit, das geht dann gegen die Leute, die sehr viel haben. Es geht ihnen um Frieden und es geht ihnen um die Gleichstellung von Ost und West, um jetzt mal ein paar Punkte rauszugreifen und damit wollen sie eben punkten.
Und das ist dann auch Ihre Erklärung, warum gerade die drei das zusammen machen wollen, weil man sich da eher in der Generation sieht, die man jetzt nochmal bewegen kann oder weil es auch einfach der Promi-Faktor ist?
Naja, und vor allen Dingen, weil die Not so groß ist, der Partei nämlich, würde ich sagen. Das heißt, die drei, also wir, wenn nicht wir, werden die drei sich gefragt haben. Sie sind nun mal mit die bekanntesten Gesichter, die es in der Partei gibt. Und deswegen treten sie an. Aber der Hintergrund ist natürlich auch, dass die Linke im Moment nicht gut aufgestellt ist und kontinuierlich unter 5% in allen Umfragen liegt. Das heißt, es muss über die drei Direktmandate gehen. Und da hat ja Gregor Gysi unter anderem auch vor dem Bundesverfassungsgericht dafür gestritten, dass das wieder möglich ist. Das hat nämlich die Wahlrechtsreform, die jetzt kommen soll, ursprünglich nicht vorgesehen.
Da müssen wir jetzt noch zum Schluss die eine Frage überhaupt klären, die jetzt noch im Raum steht. Warum heißt das Ganze Silberlocke? Das wäre ja jetzt nicht das Markenzeichen, das man etwa bei Gregor Gysi erwarten würde.
Mission Glatze wäre vermutlich einfach nicht so sexy, denke ich mir. Und natürlich versteht auch Gregor Gysi, der ja diese Idee ursprünglich mal vorgebracht hat, auf dem Parteitag im Oktober nämlich, hat er es das erste Mal vage angekündigt. Natürlich versteht Gregor Gysi auch was davon, wie man Aufmerksamkeit erlangt. Nicht umsonst ist er ja so prominent und hält sich auch trotz seines fortgeschrittenen Alters sehr gut in der Öffentlichkeit als öffentliche Person. Und da geht es eben darum, was wirkt am charmantesten. Und da finde ich, haben sie mit Mission Silberlocke einen ganz guten Namen gefunden.
Informationen zum Rettungsprogramm für die Linke im Bundestag von Uwe Jahn und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir bleiben bei der Politik und der Frage, wer wird Kanzlerkandidat der SPD? Auf die gibt es bisher keine abschließende Antwort, obwohl oder vielleicht auch gerade weil die SPD ja den aktuellen noch Kanzler stellt, Olaf Scholz. Der, das wurde in den vergangenen Tagen und besonders gestern Abend in einer Reihe von TV-Interviews am Rande des G20-Gipfels immer wieder klar, gerne nochmal möchte. Aber möchte auch die SPD nochmal mit Olaf Scholz ins Rennen gehen? Die Antwort scheint sehr kompliziert. Christina Nagel fasst die Ausgangslage zusammen.
Eigentlich hatte die Parteispitze sich nicht treiben lassen wollen.
Von der Öffentlichkeit und von der öffentlichen Debatte.
Schließlich, so betonte es die Parteivorsitzende Saskia Esken zu Beginn der Woche, sei die Sache ja klar.
Wir sind entschieden, mit Olaf Scholz in den Bundestagswahlkampf zu gehen und mit ihm gemeinsam diese Bundestagswahl auch zu gewinnen. Er ist unser Kanzler und er ist unser Kanzlerkandidat.
Das Grummeln in der Partei, die Diskussion darüber, ob man nicht mit Boris Pistorius einen Sozialdemokraten mit deutlich besseren Umfragen ins Rennen schicken sollte, wurde zur Kenntnis genommen. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Nun ist aus dem Grummeln ein deutlich vernehmbares Grollen geworden. Längst sind es nicht mehr nur Kommunal- und Landespolitiker wie Rüdiger Erben, die sich öffentlich klar für Pistorius aussprechen, weil der erfolgversprechender sei.
Das heißt ja nicht, dass der Kanzler schlechte Arbeit macht, sondern wenn ich die zwei nebeneinander stelle, dann komme ich bei diesen Erfolgsaussichten eben zu diesem Ergebnis.
Auch die Vorsitzenden des einflussreichen NRW-Landesverbandes sehen in ihren Wahlkreisen so wörtlich viel Zuspruch für Boris Pistorius. Das Ansehen des Kanzlers sei stark mit der Ampelkoalition verknüpft, heißt es, weshalb sich auch der Landesvorsitzende der SPD in Thüringen, Georg Mayer, die Frage stellt, ob ein Kurswechsel bei der Kanzlerkandidatur nicht besser wäre. Im Stundentakt melden sich inzwischen Sozialdemokraten zu Wort, Vertreter der unterschiedlichen Flügel und Strömungen. Die einen fordern einen Kandidatenwechsel, die anderen stellen sich klar hinter den Kanzler. Unter ihnen auch viele Minister, von Karl Lauterbach über Nancy Faeser bis hin zu Hubertus Heil. Der Arbeitsminister hält die jetzt entbrannte öffentliche Debatte für kontraproduktiv, mahnt die Dinge intern in den Gremien zügig zu entscheiden.
Und wichtig ist in der SPD, wenn man erfolgreich sein will, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander. Das ist jedenfalls mein Motto.
Eine schnelle Entscheidung, das fordern inzwischen viele Sozialdemokraten. Denn dass die Debatte sowohl der SPD als auch dem Kanzler und dem Verteidigungsminister schadet, zumindest in diesem Punkt, herrscht weitgehend Einigkeit. Dass schon heute Abend in einer Telefonschalte der engeren Parteiführung eine Entscheidung fallen könnte, wird im Willy-Brandt-Haus dementiert. Die beiden Parteichefs, der Generalsekretär und die fünf stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, würden sich über organisatorische Fragen im Wahlkampf austauschen, hieß es. Der Kanzler wird übrigens nicht dabei sein. Er befindet sich dann auf dem Rückflug vom G20-Gipfel.
Und um 10.34 Uhr ist Olaf Scholz auch mit dem Regierungsflieger in Berlin gelandet. Das beim Aussteigen erwartete Statement zur K-Frage blieb aber auch da aus. Zum deutschen Autokonzern Volkswagen. Da kriselt es ja schon länger und das durchaus gewaltig. Werksschließungen, Kündigungen und Gehaltskürzungen stehen im Raum. Und inmitten dieser Stimmungslage verhandeln gerade die IG Metall und der VW-Gesamtbetriebsrat über den Haustarifvertrag. Morgen steht die dritte Verhandlungsrunde an. Heute Vormittag haben Gewerkschaft und Betriebsrat ein Zukunftskonzept für den Autobauer vorgelegt. Mehr von Torben Hildebrandt.
Die Gewerkschaft ist bereit, Sparmaßnahmen im großen Stil mitzutragen, wenn dafür alle VW-Werke bestehen bleiben und Kündigungen tabu sind. IG Metall und Betriebsrat wollen einen Sparbeitrag in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro leisten, indem Mitarbeiter auf Geld verzichten. IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger sagt, die Arbeitnehmerseite sei bereit zu kompromissen.
Wir haben uns jetzt bewegt und zwar einen großen Schritt, der hart an die Grenzen dessen geht, was den Beschäftigten zumutbar ist. Und wir erwarten jetzt vom Vorstand von Volkswagen, dass ebenfalls Bewegung kommt und dass man sich mit uns jetzt auf dieser Basis in einen konstruktiven Verhandlungsprozess begibt. Dann werden Lösungen noch vor Weihnachten auch realistisch möglich.
Die Punkte im Einzelnen. Die Arbeitnehmerseite ist bereit, zwei Jahre lang teilweise auf Boni und Jahressonderzahlungen zu verzichten. Hintergrund ist, dass bei VW die Mitarbeiter, auch die am Band, regelmäßig Jahresprämien in Höhe von mehreren tausend Euro erhalten. Da wären Gewerkschaft und Betriebsrat bereit, Teile dieser Prämien zu opfern. Die Gewerkschaft rückt außerdem von ihrer Forderung nach 7% mehr Lohn ab. Jetzt ist nur noch von 5,5% die Rede, wie bei anderen Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie außerhalb der Volkswagen-Welt. Die IG Metall schlägt vor, diese mögliche Tariferhöhung nicht auszuzahlen, sondern in Freizeit umzuwandeln. VW-Beschäftigte würden kein Plus kriegen, sondern weniger arbeiten. Das Geld bliebe also im Unternehmen. VW hätte mehr Geld für Investitionen in der Kasse. Hier soll es unterschiedliche Modelle geben, um für jedes Werk die richtige Lösung zu finden. Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo spricht von einem Masterplan.
Wir wollen auch, dass wenn es einen Beitrag geben soll der Belegschaft, dass das auch verteilt wird auf alle Player im Unternehmen, nämlich dass alle einen Beitrag dazu leisten, das Unternehmen kurzfristig auf Kurs zu halten und dann langfristig eben auch in die Zukunft zu bringen.
Und das bedeutet, dass Gewerkschaft und Betriebsrat ihr Entgegenkommen an Bedingungen knüpfen. So müssten auch die VW-Vorstände auf Geld verzichten. Auch die Aktionäre sollten einen Beitrag leisten, etwa durch eine kleinere Dividende. Und Volkswagen müsse die Automodelle so auf die Fabriken verteilen, dass alle Werke genug zu tun haben und damit erhalten bleiben. Gewerkschafter Gröger richtet eine klare Botschaft an die VW-Spitze.
Sollte der Vorstand auf Maximalpositionen und Werksschließungen beharren, dann übernimmt der Vorstand von Volkswagen die Verantwortung dafür, dass wir in einen Arbeitskampf um Standorte laufen, wie ihn diese Republik seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat.
Auch wenn IG Metall und Betriebsrat einen Schritt auf VW zugehen, der Ton bleibt scharf. Warnstreiks sind ab Dezember möglich, aber morgen treffen sich beide Seiten erst einmal zur nächsten Verhandlungsrunde. VW begrüßt, dass die Beschäftigten zu Kompromissen bereit sind. Das Unternehmen will die Vorschläge jetzt prüfen. Dass Standorte zumachen müssen, schließt VW aber weiter nicht aus.
Aktuell kann sich niemand vor dem Schlagwort KI, also künstliche Intelligenz, retten. Entweder sind es Chatbots, die Serviceanfragen annehmen und bearbeiten, lange bevor überhaupt ein echter Mitarbeiter hinzugezogen wird, Suchmaschinen, die ihre Ergebnisse nicht einfach nur auflisten, sondern versuchen, Fragen so zu beantworten, wie ein echter Mensch es mutmaßlich tun würde, bis hin zu selbstfahrenden Staubsaugern. Der mit vermeintlicher künstlicher Intelligenz das Wohnzimmer kartografiert für die effizienteste Reinigungsroute. Ob das am Ende alles wirklich irgendwas mit einer künstlich erzeugten Intelligenz zu tun hat, sei mal dahingestellt. Klar ist, Algorithmen, die Grundlage von KI, dringen immer stärker in unseren Alltag vor. Und dazu gehört auch die Kriminalitätsbekämpfung. Über die Chancen und Risiken von KI in diesem Kontext diskutieren Experten heute und morgen auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden. Wolfgang Hettfleisch berichtet.
Das BKA wählt für die Konferenz große Worte. 2 Tage lang soll in Hessens Landeshauptstadt erörtert werden, wie KI die polizeiliche Welt revolutioniert. Aus der Sicht von Benjamin Krause ist das nicht zu hoch gegriffen. Doch der Leiter der ZIT, der Frankfurter Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, warnt, auch auf der anderen Seite sei die Revolution längst im Gange.
KI kann von Kriminellen in allen Bereichen genutzt werden. Und für uns als Strafverfolgungsbehörden ist das ein großes Problem, dass wir kaum erkennen können, ob KI genutzt worden ist.
Wenn im Darknet Dienste und Waren in fast jeder Spielart des Verbrechens angeboten werden, sind lernende Programme, laut Oberstaatsanwalt Krause, ein wachsender Teil des Problems. Und anders als beim KI-Einsatz, der uns zunehmend im Alltag begegnet, kennen diese Anwendungen kein programmiertes moralisches Limit.
Die Guten, in Anführungsstrichen, die nehmen es mittlerweile nicht mehr an, wenn ich sage, erstelle mir zum Beispiel etwas, mit dem ich Personen besonders gut betrügen kann. Oder erstelle mir verbotene Abbildungen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Aber die Unregulierten in dieser Schattenwirtschaft lassen alles zu, was technisch möglich ist.
Schaut man aufs Programm der BKA-Herbsttagung, wird schnell klar, die Strafverfolgungsbehörden bekämpfen Feuer mit Feuer. Sie setzen ebenfalls massiv auf KI, um mit den Verbrechern Schritt halten zu können. Das schlaue Programme autonom ermitteln, ist aber Science Fiction. Jedenfalls noch. Die Computerlinguistin Melanie Siegel beschäftigt sich mit dem Einsatz von KI beim Aufspüren von Hasskommentaren im Internet. Sie sagt,
man muss immer eine juristische Bewertung durch Experten und Expertinnen haben. Man kann aber durch automatische Verfahren diese Expertinnen und Experten wirklich sehr effektiv unterstützen. die werden überflutet mit Anfragen, die kriegen so viel, dass KI-Systeme wunderbar etwas vorfiltern können, zum Beispiel.
Angesichts der Flut an toxischen Äußerungen, die sich in die großen Social-Media-Plattformen ergießt, hält es die Professorin der Hochschule Darmstadt für sinnvoll, KI möglichst gezielt einzusetzen.
Aufrufe zur Gewalt, Aufrufe, jemanden umzubringen, da muss eigentlich sofort eine rote Lampe angehen. Und zwar 24/7. Da kann gar nicht ein Mensch die ganze Zeit drauf gucken.
Siegel sieht die KI in diesem Kontext als wichtiges Hilfsmittel. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Man kann auf gar keinen Fall irgendwelche Strafverfolgung automatischen Verfahren überlassen.
Das versteht sich auch für Benjamin Krause von selbst. Der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität weiß, der Einsatz von KI durch Verbrecher und durch diejenigen, die ihnen das Handwerk legen wollen, ist und bleibt ein ungleicher Kampf.
Die Kriminellen halten sich an keine Regeln. Und das machen wir natürlich. Und deswegen sind wir auch, was die Nutzung von KI angeht, immer ein Stück weit hinterher, weil wir nicht einfach Sachen, die auf dem Markt verfügbar sind, nutzen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Strafverfolgung muss natürlich rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechen.
Die KI-Revolution bei den Sicherheitsbehörden, die zur BKA-Herbsttagung angekündigt wird, gibt's in einer liberalen Demokratie nur mit Handbremse.
12.46 Uhr, Sie hören die SR-Infobilanz am Mittag auf SR Kultur. Wie genau wird Donald Trump mit seinem Kabinett den Umbauplänen für die USA folgen, die als Project 2025 lange vor der Wahl vorgestellt wurden? Dieser Frage gehen wir gleich nach. Vorher gibt's die Nachrichten mit Katharina Döppler.
Die USA haben ihre Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt Kiew geschlossen. Hintergrund ist die Sorge vor einem massiven russischen Luftangriff. Man habe entsprechende Informationen erhalten, hieß es in einer Mitteilung. Die Angestellten der Botschaft wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben. Russland führt seit mehr als 2,5 Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die US-Botschaft warnt regelmäßig vor größeren Luftangriffen, zuletzt im März und im August. Die Schließung der Botschaft ist jedoch ungewöhnlich. In der russischen Enklave Kaliningrad zwischen Polen und Litauen ist ein deutscher Staatsbürger festgenommen worden. Der russische Inlandsgeheimdienst wirft ihm die Planung von Sabotageakten vor. Russische Medien berichten, dass der Mann aus Hamburg stammt und dass bei seiner Einreise 50 Gramm Flüssigsprengstoff gefunden worden seien. Weiter heißt es, der Mann habe von einem Ukrainer den Auftrag für einen Anschlag bekommen. Unabhängige Berichte gibt es aber noch nicht. Erstmals seit der Corona-Pandemie ist die Lebenserwartung der Deutschen in allen Bundesländern wieder gestiegen. Im Jahr 2023 wurde ein Plus von 0,4 Jahren im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Das hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mitgeteilt. Frauen in Deutschland erreichten im vergangenen Jahr eine Lebenserwartung von 83,3 Jahren, Männer eine von 78,6 Jahren. Die saarländischen Städte und Gemeinden beginnen mit der Suche nach Wahlhelfern. Die Stadt Merzig will heute einen offiziellen Aufruf veröffentlichen. Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden bereits als Wahlhelfer verpflichtet. In St. Wendel und St. Louis haben sich bereits zahlreiche Freiwillige gemeldet. Da die Bundestagswahl in den Februarferien stattfindet, will die Stadt Homburg zusätzliche Briefwahlbüros einrichten. Saarlandweit werden für die Bundestagswahl am 23. Februar rund 10.000 Wahlhelfer benötigt. Durch das Saarland rollt heute voraussichtlich ein Castor-Zug. Über den genauen Ablauf und den Zeitplan wurde aus Sicherheitsgründen nichts mitgeteilt. Der Eisenbahntransport bringt hochradioaktiven Atommüll aus der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague ins Zwischenlager Philippsburg bei Karlsruhe.
SR Info.
Seit 2022 haben rechtskonservative Republikaner auf der theoretischen Ebene am radikalen Umbau der US-Regierung gearbeitet. Zusammengefasst auf fast 1000 Seiten Papier. Bekannt unter dem Namen Project 2025. Theoretisch deshalb, weil bis vor kurzem noch nicht klar war, ob die Republikaner auch wieder in die Machtposition kommen, um diesen Plan überhaupt umsetzen zu können. Seit der US-Wahl ist nun klar, sie sind mit einer deutlichen Mehrheit wieder in dieser Machtposition. Was heißt das nun für Project 2025, von dem sich der künftige US-Präsident Donald Trump noch während des Wahlkampfes distanziert hatte? Immerhin sind die zentralen Punkte nun deckungsgleich mit seinen Ankündigungen. Ralf Borchardt über das Comeback von Project 2025.
Es gab eine Phase im Wahlkampf, da schien das Project 2025 am Ende. Donald Trump distanzierte sich von dem gut 900 Seiten starken Regierungskonzept, das rechtskonservative Denkfabriken unter dem Dach der Heritage Foundation entwickelt hatten. Die Kritik von Kamala Harris und den Demokraten war zu laut geworden. Doch nun wird klar, das Projekt ist zurück. Die Kernpunkte haben gute Chancen, umgesetzt zu werden. Kevin Roberts, Chef der Heritage Foundation, tritt im Fernsehsender Fox News wieder mit breiter Brust auf.
The American people want their country back. It's morning in America again. The federal government is inefficient and we need to improve it on behalf of the everyday American.
Die Amerikaner wollen ihr Land zurück. Es ist ein neuer Morgen in Amerika. Die Bundesregierung ist ineffizient und wir müssen sie verbessern zugunsten der ganz normalen Amerikaner, so Roberts. Kevin Roberts hat gerade ein neues Buch veröffentlicht, zu dem der künftige Vizepräsident J.D. Vance das Vorwort geschrieben hat. Zwei Autoren, die wichtige Kapitel des Project 2025-Konzepts verfasst haben, sind von Trump bereits für Ämter nominiert. Brandon Carr soll die künftige Medienaufsichtsbehörde FCC leiten. Tom Homan soll als Grenzbeauftragter, sogenannter Border Czar, die Massendeportation von Einwanderern organisieren.
Yeah, we're going to take handcuffs off, secure the country. Protect the American communities and arrest the bad guys first.
Ja, wir werden die Handschellen rausholen, das Land wieder sicher machen und die Bösewichte als erstes verhaften, so Homan bei Fox News. Das andere zentrale Vorhaben der künftigen Regierung sei die autoritäre Übernahme des Staatsapparats, sagt der deutsche Historiker Thomas Zimmer, der an der Georgetown-Universität in Washington lehrt.
Das beginnt damit, dass die vorhaben, den Staatsapparat von unliebsamen liberalen Bürokraten und Experten zu säubern. Zehntausende Beamte sollen in zentralen Stellen der Behörden, der Ministerien entlassen werden und ersetzt werden durch harte Trumpisten, durch ideologische Loyalisten, durch konservative Krieger, so nennen die die selber.
Das Project 2025 hat 2,5 Jahre lang eine Datenbank mit Namen und Qualifikationen solcher Trump-Loyalisten aufgebaut. Der Kündigungsschutz der bisherigen Regierungsmitarbeiter soll per präsidialer Notverordnung aufgehoben werden, erklärt Zimmer.
Die Biden-Regierung hat Regularien erlassen, die das schwerer machen. Allerdings glaube ich nicht, dass sich Trump an Regularien halten wird, sondern er wird es einfach tun. Dann kann man dagegen klagen, dann landet es bei den Gerichten und schließlich landet es beim Supreme Court. Aber der Supreme Court ist fest in hart rechter Hand. Und insofern habe ich kein Vertrauen, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, das zu stoppen.
Droht also ein radikaler Staatsumbau, weil nicht nur die leitenden Regierungsbeamten ausgetauscht werden, was nach jeder Wahl üblich ist, sondern die gesamte Basis des Regierungsapparats gefügig gemacht wird? Geht es gar in Richtung Diktatur, wie Joe Biden und Kamala Harris gewarnt haben? James Carafano, einer der politischen Direktoren der Heritage Foundation, sagt, das ist einfach nicht wahr. Das ist nur Panikmache. Die Verfassung bleibt unverändert. Die Gesetze bleiben unverändert. Niemand tut etwas Illegales. Es gibt nichts in unserem Projekt, das in Richtung Diktatur deutet. Es geht darum, die Politik umzusetzen, für die der Präsident an erster Stelle gewählt worden ist.
Heute wurde der sogenannte Landminenmonitor 2024 vorgestellt. Und die traurige Erkenntnis, in keinem anderen Land gab es im vergangenen Jahr so viele Minenopfer wie in Myanmar. Der Grund, das Militär setzt in dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land gezielt auf den Einsatz von Landminen gegen die Zivilbevölkerung. Jennifer Johnson hat mit Opfern und Helfern in Myanmar gesprochen.
Die 34-jährige Lavin ist vor den Kämpfen in ihrem Dorf im Zentrum des Landes geflohen. Sie wollte eigentlich nur ein paar warme Decken aus ihrem alten Zuhause holen, als sie auf eine Landmine trat. Mein Körper flog plötzlich hoch und runter. Mein Kopf war heiß und ich habe mein Bein nicht mehr gespürt. Dann habe ich gesehen, dass mein Bein nicht mehr da war. Der 40-jährige Rorain Shoh aus dem Osten Myanmars hat das Gleiche erlebt. Der Farmer ist erst vor kurzem aus dem Krankenhaus entlassen worden, lernt wieder zu gehen. Sie platzieren die Landminen auf jeder Straße, die ins Dorf führt, zwischen den Häusern, auch unter Pflanzen und Bäumen, sogar auf dem Weg zur Toilette, einfach überall. In keinem anderen Land wurden im vergangenen Jahr so viele Minenopfer gezählt wie in Myanmar, mehr als 1000. Das ist das Ergebnis des Landminenmonitors, der heute in Bangkok vorgestellt wurde. Daran beteiligt auch Handicap International.
Die Länder, die am stärksten betroffen sind, sind Myanmar, Syrien, Afghanistan und die Ukraine.
Sagt Eva Maria Fischer, Leiterin der politischen Abteilung von Handicap International.
An erster Stelle steht Myanmar. Und Myanmar ist ein Land, das wirklich ganz besondere Sorgen bereitet, auch dadurch, dass in Myanmar neue Minen produziert werden und eben auch massiv gelegt werden.
Im Frühjahr 2021 hatte sich das Militär in Myanmar an die Macht geputscht und die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. Seitdem versinkt das Land in Chaos und Gewalt. Rebellengruppen und ethnische Minderheiten kämpfen gegen das Militär, drängen es seit Monaten immer weiter zurück. Um ein Vordringen des Gegners zu verhindern, setzen beide Seiten Landminen ein. Das Militär laut Beobachtern jedoch deutlich stärker. Ärztin Tracy muss mehrmals die Woche Zivilisten und Soldaten Gliedmaßen amputieren, damit sie überleben. Einige würden ihr sagen, sie wollen lieber sterben als eine Amputation. Sie litten anschließend unter Depressionen, machten sich Vorwürfe. Das beobachtet auch Eva Maria Fischer von Handicap International.
Dass man selbst quasi seinen Unfall verschuldet, weil in dem Moment ist ja niemand da. Da steht kein Soldat vor mir und zielt auf mich. Nein, das ist einfach eine Waffe und ich selber löse sie aus und es passiert was Schreckliches mit mir.
Andere lassen sich nicht unterkriegen, lernen mit einer Prothese zu laufen, engagieren sich sogar bei der Minenräumung, beobachtet die 28-jährige Ärztin Tracy. Sie sagen, das Schlimmste, was ihnen passieren könne, ist, dass ihre Prothese explodiert. Die Minenräumung in Myanmar passiert häufig von Hand, mit Schaufeln und Hacken. Myanmar hat den Minenverbotsvertrag von 1997 nie unterzeichnet. Inzwischen werden wieder Minen im Land produziert und jeden Tag statistisch 3 Menschen durch Landminen oder Blindgänger verletzt oder getötet.
Fehlt uns noch der Blick aufs Wetter. Es bleibt heute sonnig und trocken bei 2 bis 5 Grad. Morgen wieder viele Wolken, aber trocken bei minus 1 bis 3 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag mit Florian Mayer. Es folgt die Auslandspresseschau und danach Roland Kunz mit dem SR-Kultur-Nachmittag. Viel Vergnügen. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die traurige Wegmarke von 1000 Tagen russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine ist überschritten. Die dänische Zeitung Politiken nimmt das zum Anlass für ein bitteres Fazit. Tausende ukrainische Zivilisten wurden getötet, Hunderttausende Soldaten verloren ihr Leben oder wurden verwundet. Es wird Jahrzehnte brauchen, das Land wieder aufzubauen und mehrere Generationen, um die durch den Krieg verursachten Wunden zu heilen. Der Despot Putin hat beschlossen, seinen Traum von einem neuen Großrussland mit sich selbst an der Spitze zu verwirklichen. In Europa dachten wir naiv, dass dieses Kapitel überstanden sei, aber wir haben unsere Lektion gelernt. Unabhängig davon, unter welchen Bedingungen der Krieg in der Ukraine beendet wird, Europa muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Die Zeit der Leichtgläubigkeit ist vorbei. La Vanguardia aus Spanien spricht von einer neuen, gefährlichen Eskalation im russischen Krieg gegen die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat mit Genehmigung der USA entschieden, mehrere Raketen direkt auf russisches Staatsgebiet abzufeuern. Die Reaktion von Russlands Präsident Putin ließ nicht lange auf sich warten. Er änderte die russische Nukleardoktrin, die nun den Einsatz atomarer Waffen erlaubt, falls Russland durch konventionelle Waffen angegriffen wird, die seine Souveränität gefährden. Man sollte nicht mit dem Feuer spielen. Die militärische Eskalation muss so schnell wie möglich gestoppt werden. Die italienische Zeitung La Stampa spricht angesichts der neuen Atomwaffenleitlinien des Kreml von Erpressung. Kreml-Chef Putin hat die neue Atomwaffendoktrin seines Landes in Kraft gesetzt. Seit jeher hat Moskau Drohungen mit dem Einsatz der Atombombe strategisch verwendet. Ohne Putins psychischen Terror hätte der Westen seine Unterstützung für die Ukraine nicht immer wieder verzögert. Die nukleare Abschreckung hat sich in eine nukleare Erpressung verwandelt. Und diese Entwicklung ist nicht nur in der Ukraine von Bedeutung, sondern heizt den nuklearen Wettlauf auch in anderen Regionen an. Man denke nur an den Iran im Nahen Osten. Hospodářské noviny aus Tschechien fordert von Europa mehr Einigkeit und Handlungsbereitschaft bei der Unterstützung Kiews. Das Ziel muss sein, dass die Ukraine bei etwaigen Friedensgesprächen im nächsten Jahr aus einer Position der Stärke verhandeln kann und nicht aus der Position eines erschöpften Bittstellers. Doch die rhetorische und politische Einheit Europas aus den ersten Wochen nach dem Beginn der russischen Invasion ist vergessen. Man sollte endlich aufhören, nur zu reden und stattdessen die Dinge praktisch voranbringen. Ansonsten wird das Gefühl Putins, dass er wegen der Schwäche der Demokratien über den gesamten Westen siegen kann, berechtigt sein. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.